Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Draußen mit Klausen. Heute zu dem Thema jüdischer Widerstand. Ich habe mich mit der Shoah, der Verfolgung und Ermordung des europäischen Judentums in der NS-Diktatur im Zweiten Weltkrieg seit meinen Schülerjahren intensiv beschäftigt und hatte den Eindruck, ich weiß eigentlich ganz gut Bescheid. Ich bin zwar kein Historiker, bin Laie, aber hatte den Eindruck, ich weiß ganz gut Bescheid. Nun habe ich aber über Weihnachten ein Buch gelesen, das mir noch eine Facette vorgestellt hat, die ich bisher überhaupt nicht kannte. Stefan Lehnstedt, Historiker in Berlin, hat es geschrieben, Der vergessene Widerstand Jüdinnen und Juden im Kampf gegen den Holocaust. Ein gar nicht mal so dickes Buch, das aber auf gut 300 Seiten wirklich Facetten dieser Geschichte erzählt, die ich nicht kannte. Und deshalb habe ich ihn jetzt hier eingeladen. Lange Rede, langer Vorrede, kurzer Sinn. Vielen Dank, lieber Herr Lehnstedt, dass Sie da sind.
Ist mir eine große Freude.
Sie sind Historiker, Zeithistoriker, vor allen Dingen Holocaust-Forscher. Würden Sie kurz erzählen, wie Sie dazu gekommen sind?
Im Grunde etwas, was mich schon in meiner Schulzeit fasziniert hat. Ich wusste in der 10. Klasse, dass ich Geschichte studieren will und mich insbesondere mit der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigen möchte, mit dem Schwerpunkt Holocaust. Inzwischen bin ich froh, wenn ich auch mal was anderes machen kann. Das Thema ist schon ein bisschen belastend, aber es ist durchaus ein Thema, das mich nach wie vor beschäftigt und das mir, Freude ist vielleicht das falsche Wort, aber das mir viel bedeutet.
Das Ihnen viel bedeutet. Darauf, dass das ein belastendes Thema ist, kommen wir nachher noch. Ich habe das Buch jetzt auch nicht einfach mal so vorm Einschlafen durchgelesen, sondern immer in kleinen Portionen, weil es eben schon belastend ist. Aber es ist auch ein überraschendes Buch. Es begegnet einem anrührende, auch zum Teil inspirierende Geschichten. Zur Geschichte dieses Buches. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen? Ich kenne natürlich auch dieses Klischee, dass die Juden jetzt in doppelten, mehrfachen Anführungszeichen gesagt, sich wie Lämmer zur Schlachtbank hätten treiben lassen. Das ist ja so ein Klischee. Warum es das gibt, ja, warum gibt es eigentlich dieses Klischee? Fangen wir vielleicht damit mal an. Wo kommt das eigentlich her? Zum Teil ist es ja, wusste man es vielleicht nicht anders, vielleicht ist es auch so passiert, aber so als festes Klischee, Juden leisten keinen Widerstand. Wo kommt das her?
Es ist, glaube ich, etwas, was tatsächlich auch älter ist als Holocaust und Verfolgung durch die Nationalsozialisten. Ein Klischee, das im Grunde damit zu tun hat, dass die Juden ja auch keine körperliche Arbeit leisteten, dass die Juden im Grunde nur ihre Bücher lesen oder mit Geld handeln, also mit Geld schachern oder also auf jeden Fall nichts tun, was man irgendwie mit Stärke, mit also mit körperlicher Stärke,
Männlichkeit.
Mit Männlichkeit auch identifizieren würde. Und dazu kommt dann natürlich speziell im Holocaust natürlich auch die Totalität der Verfolgung. Wir haben 6 Millionen Tote. Das ist natürlich etwas Überwältigendes auch. Das war auch für die Menschen damals natürlich überwältigend. Und wir haben dann nach dem Krieg aber auch einen sehr starken innerjüdischen Diskurs, wo es darum geht, dass sich Gestaltungsanspruch, politischer Gestaltungsanspruch in Israel daraus ableitet, dass man selber Widerstand geleistet hat und deshalb überlebt hat. Und im Grunde sagt, naja, die anderen, die waren eben passiv, die haben nicht Widerstand geleistet, deswegen haben sie nicht überlebt. Und wir sind jetzt in Israel und wir sind hier nicht mehr passiv, wir sind aktiv und deswegen werden wir in Israel auch überleben. Und dann perpetuiert sich so etwas und natürlich auch eine Sichtweise, die im Grunde mit derjenigen der Nationalsozialisten sehr nahe kommt, die sagen, naja, die Juden, die wehren sich ja eh nicht. Obwohl es gleichzeitig das antisemitische Klischee natürlich gibt, des jüdisch-kommunistischen Partisanen, des hinterhältigen Juden, der dann doch wieder kämpft. Also die NS-Stereotype sind teilweise widersprüchlich sogar.
Dann funktionieren sie ja meistens auch am besten, wenn sie möglichst verschiedene Ängste oder Hassvorstellungen bündeln. Interessant finde ich natürlich einerseits diese lange Geschichte, auch die lange Verfolgungsgeschichte über Jahrhunderte, ohne die Möglichkeit, sich mit Waffengewalt zu wehren. Ob das die einzige Art von Widerstand ist, kommen wir gleich drauf. Und dass es aber auch sich verbindet mit einem innerjüdischen Streit, der dann vor allem für Israel wichtig ist, das besprechen wir ganz am Schluss. So, jetzt habe ich aber genug angekündigt. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, es mit diesem Klischee mal auf sich zu nehmen, es anzugehen? Was war die Ursprungsidee dieses Buches? Was ist seine Herkunftsgeschichte?
Also es gibt die eine persönliche Herkunftsgeschichte. Ich habe mich sehr stark mit Täterforschung beschäftigt, also Bücher über gewissermaßen aus der deutschen Perspektive oder über die deutsche Perspektive auf die Verfolgung geschrieben und wollte tatsächlich mal einen Perspektivwechsel einfach aus, ich sage jetzt mal,
für die Welt,
allgemeine intellektueller Neugier. Aber das andere ist, dass ich natürlich auch sehe, wie unsere deutsche Erinnerungslandschaft funktioniert, unsere Gedenkstätten, und die fokussiert sich auf die Täter, einerseits, das ist sicher auch richtig, und andererseits reden wir sehr stark über die Opfer, aber die Opfer als tatsächlich Verfolgte. Also die Opfer im Konzentrationslager, hier in Deutschland typischerweise. Und da, man erzählt vielleicht deren Schicksal sogar, das tun die Gedenkstätten ja auch sehr toll. Aber eigentlich erfahren wir sehr wenig darüber, was diese Opfer denn sonst so getan haben, außer dass sie verfolgt wurden und da im Konzentrationslager ermordet wurden. Also wir erfahren nichts über ihr Handeln, über ihr, naja, vielleicht auch ihren Kampf gegen den Nationalsozialismus, denn den gab es. Und das ist das, was ich in meinem Buch versuche zu zeigen.
Können Sie sagen, wie lange es gedauert hat, das Buch zu schreiben? Man könnte natürlich sagen, das geht an Ihre Schulzeit zurück. Woher haben Sie angefangen, sich damit zu beschäftigen? Ist ja ein Lebensthema. Oder können Sie sagen, wie lange haben Sie mit den ersten Recherchen, den ersten konzeptionellen Ideen, wann haben Sie damit begonnen?
Also ich habe tatsächlich 2017 eine Ausstellung gemacht über Arbeit und Widerstand in Ghettos mit der Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Und im Grunde war das meine erste Beschäftigung damit. Und dann hat es schon noch ein paar Jahre gedauert und ich habe immer mal wieder natürlich das eine oder das andere gelesen. Und so richtig angefangen habe ich im Grunde in den Corona-Zeiten, die mir auch die Möglichkeit gegeben haben, mal kontinuierlich länger Bibliotheken vielleicht nicht zu benutzen, aber zumindest die Bücher dort auszuleihen.
Okay. Wir müssen jetzt doch, bevor wir jetzt in den Inhalt gehen, dann doch eine kleine Definitionsübung machen. Bei Widerstand denkt man ja, oder ich jetzt, als ich das Buch in die Hand genommen habe, habe ich gedacht, Lageraufstände, Warschauer Ghetto, bewaffneter Kampf gegen die Mörder und Soldaten. Aber ich habe dann festgestellt, Widerstand ist ja sehr breit und kann ganz, ganz unterschiedliche Handlung umfassen. Sagen Sie mal, mit welchem Suchradarbegriff sind Sie losgezogen, um dann zu finden, was Sie gefunden haben?
Ich habe mir gedacht, ich möchte eben nicht mich auf diese, bloß auf den reinen Kampf beschränken, weil das ist im Grunde ja dann wieder diese Vorstellung mit der Passivität. Die haben ja nichts getan. Aber der Punkt ist natürlich, dass nicht jeder irgendwie in der Lage ist, überhaupt eine Waffe zu bekommen, sie zu bedienen oder das vielleicht auch nur will. Das heißt aber nicht, dass man einfach nur passiv alles hinnimmt. Das heißt, Widerstand ist für mich, so wie ich ihn in dem Buch verstehe, eine Handlung, die als illegal definiert ist, also natürlich dann von den Deutschen, und die sich gegen die Deutschen, gegen das deutsche Staatsziel Judenmord richtet. Das heißt, Widerstand kann natürlich auch sein, sich zu verstecken, ein Versteck zu organisieren, eine Flucht zu organisieren. Widerstand kann für sein, deutsche Täter zu bestechen, damit sie wegschauen oder Juden laufen lassen. Widerstand kann sein, über diese Morde aufzuklären, also andere Jüdinnen und Juden über diese Morde aufzuklären, damit die darauf reagieren können und handeln können. Also das Warnen vor den Deutschen. Also in dem Sinne ein sehr breit verstandener Widerstand. Teilweise, also es gibt die Vorstellung, dann wäre ja quasi Überleben auch schon Widerstand.
Manche haben das doch, glaube ich, auch so für sich gedeutet. Also es gibt ja unterschiedliche Geschichten von Betroffenen. Manche haben so ein Schuldgefühl, dass sie überlebt haben. Und andere haben insofern einen gewissen Stolz, dass sie sagen, das ist sozusagen mein Sieg über Hitler, dass ich lebe. Kennen Sie sowas?
Ja. Und ich glaube, das ist aber etwas, was sich erst in den, ich sag mal, also nicht in den unmittelbar, in der unmittelbaren Nachkriegszeit entwickelt hat, sondern vielleicht erst in den 70er, 80er Jahren fängt es an. Und da geht es aber weniger ums eigene Überleben als vielmehr daran, dass man Kinder hat, dass man Enkelkinder hat. Also die sind dann der Sieg über Hitler.
Israel geht weiter.
Ja, Israel geht weiter und auch, also meine, ne, Hitler hat versucht, mich umzubringen, die Deutschen wollten mich umbringen und schaut her, ich habe viele Nachkommen. Das ist mein Sieg, mein Triumph. Was sehr schön ist.
Ja, kann ich nachvollziehen, auch wenn ich natürlich eine ganz andere Geschichte habe. Nur mal kurz zu dem Begriff und dann gehen wir mal diese unterschiedlichen Formen einfach mal ein bisschen durch, von laut zu leise. Widerstand ist also das, was sich gegen das Terrorregime der Deutschen wendet, alles. Und dann könnte man ja, wenn man jetzt so ganz begriffsspießig wäre, sagen, na, ist Widerstand nicht eher etwas, was eine politische Strategie gegen jemanden hat und nicht etwas, was am Ende nur in Anführungszeichen dem eigenen Überleben dient. Also braucht es für Widerstand sowas wie eine übergeordnete Strategie? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, braucht es so eine politische Motivation nicht, sondern der elementare Überlebenswille ist schon als Motiv für Widerstand für Sie ausreichend.
Ja, also ich würde nicht sagen, dass es, wenn es nur das ums eigene Leben würde ich sagen, ist das noch kein Widerstand. Das ist überleben wollen, also ich meine, legitim, klar, ja. Klar. Widerstand ist, wenn man tatsächlich, ob man jetzt da von altruistischen Motiven sprechen kann, vielleicht ja, dass man sagt, ich möchte auch das für andere erreichen. Ich möchte vielleicht mit anderen oder etwas für andere tun, aber ich tue es nicht nur für mich selbst. Das muss nicht unbedingt jetzt aus eminent politischen Gründen erfolgen, sondern das kann einfach
impulsiv sein.
Genau, das kann einfach sein, hey, also ich möchte nicht, dass meine Mitmenschen, meine Familie umgebracht werden. Das ist, glaube ich, okay und das ist auch Widerstand, auch wenn es nicht politisch ist. Widerstand muss nicht unbedingt politisch sein und das liegt ja auch daran, dass die Verfolgungspolitik der Nationalsozialisten natürlich nicht in klassische politische Kategorien zu passen ist. Also es geht nicht darum, dass ich sage, ich würde aber jetzt gerne dagegen argumentieren, dass Rassismus menschenverachtend ist. Schön und recht, aber eben da ist irgendwie, es wird hier eben kein Diskurs geführt, sondern es wird handfest, es werden Menschen ermordet.
Jetzt haben wir so einen ganz weiten Begriff, der aber doch schon noch mal so ein paar Eckpunkte bereithält, um auch von anderen Aktivitäten der Renitenz oder Resistenz sich zu unterscheiden. Jetzt habe ich mich beim Lesen immer gefragt, wie hat er das denn alles zusammen recherchiert? Da habe ich gedacht, gut, die Geschichte Warschauer Ghetto, der Aufstand, da wird es wahrscheinlich viele Quellen geben, aber viele Geschichten sind ja versteckt oder sie sind kaum überliefert oder nachträglich oder sie sind unterdrückt worden und sie sind zudem noch, wenn man Europa sich anguckt, extrem vielfältig. Polen war eine andere Situation als Frankreich, als Holland, als Sowjetgebiete. Also wie sind Sie auf die Quellensuche gegangen, um ja zum Teil auch ganz, ganz anrührende, wirklich kleine Alltagsgeschichten zu finden, wo ich mich oft gefragt habe, wie hat er das gefunden?
Tatsächlich ist das mit den Quellen ein großes Problem, weil logischerweise jemand, der etwas Illegales tut, natürlich auch versucht, nicht unbedingt viele Spuren zu hinterlassen. Sonst, wenn die gefunden werden, ich in mein Tagebuch immer schreibe, was ich so tue und das Tagebuch wird gefunden, dann ist das natürlich schlecht. Das heißt, es ist schon auch ein bisschen eine Besuche, vielleicht nicht nach der Stecknadel im Heuhaufen, das wäre auch übertrieben, aber man muss schon sehr viele Bücher lesen, wo dann nur ganz, ganz kleine Teile dieses Buches überhaupt relevant sind, weil halt Widerstand dort nur ganz am Rande behandelt wird. Und dann muss man sich auf die Suche gehen und muss gezielt auch Überlebenden Berichte, also nachträgliche Berichte, lesen und einfach mal schauen, was die Leute so berichten, was sie schildern, was sie oftmals auch gar nicht so als Widerstand wahrgenommen haben, weil sie halt sagen, ja, ich habe ja gar keine Waffe in die Hand genommen, ich habe ja nur irgendwie einen Versteck gebaut und meine ganzen Nachbarn in das Versteck und danach haben wir versucht, über die Grenze zu kommen. Aber das war ja kein Widerstand.
Und Sie würden sagen, doch.
Ich würde sagen, das ist sehr, sehr wohl Widerstand. Ja, das, man muss natürlich auch immer aufpassen, dass man den nicht gewissermaßen dem Überlebenden erklärt, wie sein Überleben jetzt zu deuten ist, ne? Aber wir sehen ja auch, warum dieses Verhalten dann oft nicht als Widerstand gedeutet wurde, gerade weil auch diese Vorstellung vorherrscht, nur Kampf mit der Waffe ist Widerstand. Also das heißt, wir haben hier natürlich auch eine Marginalisierung des jüdischen Widerstandes innerhalb der Überlebenden selbst.
Das hakt bei mir, weil das, also diese innerjüdischen Konflikte, die ich ja von außen betrachte und auch nicht zu deuten weiß, die haben manchmal schon noch eine gewisse Härte, also gerade in solchen Themen, kann man natürlich mit der ganzen Vorgeschichte nachvollziehen. Deshalb musste ich gerade nochmal darauf anspringen, weil mich das irgendwie doch berührt. Bisschen erschreckt auch zugleich. Deshalb komme ich aber jetzt wieder auf die Spur, auf der ich Sie fragen wollte. Haben Sie ja nicht nur Akten durchgeguckt, wo gibt's Prozesse oder wo taucht das auf, sondern Sie haben ja auch Zeitzeugen, Betroffenenberichte, wie nennt man das, Laiengeschichte oder, also eben nicht fachmännisch gemachte Geschichtswissenschaft, sondern einfach Gebrauchstexte von Menschen, die selber etwas erlebt haben und das auf ihre Weise versucht haben aufzuschreiben.
Genau, und in dem Sinne ist natürlich für den Historiker kann alles eine Quelle sein. Es kommt nur auf die Frage an, die man an diese Quelle richtet. Und das ist eben bei diesem Thema auch ein Suchen nach Material, das gar nicht als Material über Widerstand irgendwie erfasst ist.
Jetzt gehen wir mal einfach die Stufen oder die Unterschiede, ja doch, sind die Unterschiede, die Treppenstufen des Widerstands durch und fangen mal an bei dem, was man als erstes denken würde. Gewaltsamer Widerstand, da fällt einem vor allem der Aufstand im Warschauer Ghetto ein. Es war nicht der einzige, es fallen einem auch bleiben wir mal bei den Ghettos. Etwas, was beim Lesen, wo ich selbst beim Lesen so hin und her schwankte, nicht um es zu beurteilen, aber um es besser zu verstehen. Was war darin eine Strategie und was war darin Verzweiflungstat? Oder ist das eine künstliche Unterscheidung, die ich da jetzt dran lege?
Nein, ich glaube, das ist schon, vielleicht muss man sagen, es ist eine Strategie gegen die Verzweiflung, weil die Lage so verzweifelt ist. Also im Warschauer Ghetto, natürlich realisiert man spätestens nach dem Sommer 42, als die großen Deportationen ins Vernichtungslager Treblinka stattfinden, realisiert man, dass die deutsche Mordpolitik letztlich auf die totale Vernichtung hinausläuft. Und man realisiert sehr wohl, dass man im Grunde natürlich den deutschen Machtmitteln eigentlich nichts entgegensetzen kann, was die Deutschen aufhalten kann, also wirklich aufhalten kann. Und insofern ist es natürlich Verzweiflung. Aber man entwickelt eine Strategie, um damit umzugehen. Und diese Strategie ist nun in Warschau auch anders als bei kleineren Ghettos östlicher in Polen oder auf dem Gebiet der besetzten Sowjetunion. Aber man entwickelt eine Strategie, wo man sagt, wir möchten erstens ein Zeichen setzen. Wir möchten das Zeichen setzen, dass die Juden eben nicht Lämmer zur Schlachtbank sind, dass sie nicht wehrlos sind. Wir möchten also einen Widerstand leisten. Wir möchten damit inspirieren auch und wir möchten vielleicht die Möglichkeit schaffen, zumindest für Einzelne zu überleben, weil sie einfach mehr Zeit haben, während wir kämpfen, können sie sich verstecken, können sie vielleicht doch flüchten. Aber es ist natürlich insofern Verzweiflung, als dass man sagt, wir haben immer noch 50.000 Menschen, die im Warschauer Ghetto liegen. Wenn wir hier einen Aufstand machen, wo sollen die hin? Wir können nicht alle flüchten, wir können nicht alle in die Wälder. Wir wissen das nicht alle. Also unser Ziel, es wäre vermessen zu sagen, wir versuchen alle 50.000 zu retten. Wir wissen, dass das nicht gelingen kann.
Beim Lesen gerade dieses Kapitels, also in dieser Passagen, ist mir mehreres besonders durch den Kopf gegangen. Zum einen, was für ein unabhängig denkender Kopf man sein muss, um tatsächlich zu dieser letzten Verzweiflung vorzustoßen. Weil natürlich die Deutschen geschickt immer auch so Signale gesendet haben, das geht schon irgendwie und wenn ihr arbeitet, passiert euch nichts und so. Also wirklich zu erkennen, den unbedingten Vernichtungswillen allem jüdischen Leben gegenüber durch die deutschen Gewalthaber. Das will man als Betroffener erst selber nicht wissen. Und dann gab es auch natürlich Manipulationsversuche. Das fand ich erstmal eindrucksvoll, zu dieser nüchternen, harten Einsicht zu gelangen. Und zweitens, was mich auch beeindruckt hat, wie viel sie eigentlich geschafft haben, also die jüdischen Widerstandskämpfer in dem Sinne, mit wenig Waffen gegen eine sehr, sehr effiziente, sehr gewaltvolle deutsche Macht, Wehrmacht und SS, wie viel sie geschafft haben, auch beeindruckend, also als militärische Leistung. Und dann habe ich drittens immer gehofft, vielleicht schaffen sie es auch. Ich wusste natürlich, ich kenne das natürlich, die Geschichte, weiß, dass, wie das ausgegangen ist. Aber ich habe beim Lesen immer gedacht, vielleicht gelingt doch was.
Tatsächlich ist die größte Schwierigkeit, ist es zu realisieren, dass der Holocaust eben den Tod für jeden Einzelnen vorsieht. In der Hinsicht ist der Holocaust natürlich präzedenzlos. Und das zu realisieren bedeutet einerseits das Wissen zu haben, dass dieser Mord wirklich systematisch in ganz Europa stattfindet. Und es bedeutet zweitens auch, dass man das ja glauben muss, dass das auf mich selbst zutrifft. Also Sie haben angesprochen, es gibt diese Versprechen immer, wer arbeitet, wird nicht ermordet. Und wie soll man sagen? Also bis zur Deportation gilt ja dieses Versprechen auch. Also es ist immer sehr unmittelbar und die Deutschen gehen natürlich so vor, dass sie immer zuerst die ermorden, die nicht arbeiten und es bleiben immer welche da, die arbeiten, wo man sagt, ja, ihr arbeitet ja, euch werden wir nicht deportieren. Und insofern ist der Holocaust natürlich auch er ist ja auch unlogisch. Also natürlich macht er. Er ist völlig irrational.
Also wenn man sagen würde, Deutsche, die haben einen Krieg zu führen, die müssten andere Probleme haben, die müssten doch ein Interesse daran haben, dass wir hier in dieser Fabrik arbeiten.
Ganz genau das ist es. Und all das, man muss also diese Irrationalität sehen und man muss sie auch anerkennen und auf sich selber übertragen. Und dann steht man da und sagt, aha, also die werden mich umbringen und ich habe eigentlich, es gibt ja also kein Verhalten, das mir irgendwie das dazu führen würde, dass ich nicht umgebracht werde. Also muss ich etwas tun? Fragezeichen. Und wenn ja, was? Und dann muss man sich natürlich auch noch überlegen, kann man was tun? Wenn ich keine Waffen habe, wenn ich Familie habe, wenn ich irgendwie krank bin, wenn ich mich um kleine Kinder, ältere Menschen kümmern muss, ist das ganz schwierig zu sagen, schaut mal, wo ihr bleibt, ich gehe jetzt in den Untergrund. All diese Dinge sind zu berücksichtigen und das sind im Grunde ja Entscheidungen, die wirklich niemand treffen möchte.
Gehen wir mal von dem Ghetto zu den Partisanen. Es sind eben doch einige aus KZs und Ghettos geflohen und sind dann, das gilt vor allen Dingen für Osteuropa, obwohl es das in Frankreich natürlich auch gegeben hat, aber in Osteuropa, fokussieren wir uns mal darauf, in die Wälder sozusagen gegangen. Ich habe bei Ihnen gelernt, um sich Partisanengruppen anschließen zu können, mussten sie Waffen mitbringen, weil die sonst das nicht hatten. Also man musste, um dann in eine solche Gemeinschaft des Widerstandes und des eigenen Überlebens aufgenommen zu werden, irgendeine Pistole mitbringen. Das Zweite ist, gerade in Osteuropa, dass das Umfeld den Partisanen sehr feindlich war. Also anders als man das so aus Partisanenbewegungen kennt, sie schwimmen wie Fische im Wasser, nämlich in der lokalen Bevölkerung. Das war gerade nicht der Fall, sondern sie hatten es mit einer Landbevölkerung zu tun, die dezidiert antisemitisch war und viel mit den Deutschen kollaboriert hat und die Menschen verpfiffen hat. Und dann erzählen sie auch Geschichten, dass das bei den Partisanen, den jüdischen Opfern, auch zu einer Enthemmung geführt hat, also auch zu massiver Gewalt gegenüber der Zivilbevölkerung. Das sage ich jetzt nicht, um Sie schuldig zu sprechen, sondern darauf hinzuweisen, dass wer in diesen Widerstand geht, kommt ja auch in moralische Dilemmata. Und weil er den Weg der Gewalt wählt, aus guten Gründen, kann es auch passieren, dass diese Person, jetzt heute aus meiner sicheren Position besprochen, aber doch, auch schuldig wird. Wie sind Sie damit umgegangen?
Ich habe es aufgeschrieben. Ich glaube, das ist etwas, wie soll ich sagen, ich bin Historiker und mein Doktorvater, ich bin hier an der richtigen Stelle, um diese Geschichte zu erzählen, mein Doktorvater hat immer gesagt, wenn Sie Moral wollen, dann gehen Sie nach nebenan, da ist die theologische Fakultät. Insofern schreibe ich das auf. Und berichte darüber, denn ich glaube, das ist das, was man tun muss. Und das ist nicht mit einem Urteil oder einer Verurteilung verbunden, sondern es zeigt einmal mehr auch die Herausforderungen von Widerstand. Denn es ist eben nicht nur damit getan, dass man gegen die Deutschen kämpft, was schwer genug ist, sondern man muss ja auch nach dem unmittelbaren Aufstand, muss man ja noch überleben, bis die Befreiung kommt. Und das heißt, dass man Essen braucht, dass man Schutz braucht. Und es gibt leider viele Menschen, die einem diesen Schutz verweigern, die einen denunzieren, die einem überhaupt nicht helfen. Und dann ist einfach die Wahl, verhungere ich oder raube ich was? Und dann geht man halt rauben. Und das ist jetzt nicht irgendwie positiv, aber ich glaube, das ist auch nicht negativ, sondern es ist einfach, man muss das einfach mal feststellen, das ist einfach der Selbstschutz, den man auch machen muss. Und es gehört zu dem, und das darf man ja auch nie vergessen, das sind ja Bedingungen, die die Deutschen auch schaffen. Also ne, das ist nicht, der Holocaust in seiner Totalität findet schon deswegen statt, weil es viele Einheimische gibt, die kollaborieren, ja. Aber gleichzeitig hilft ja die ganze Kollaboration nichts, wenn überhaupt keine Deutschen da sind, die sagen, wir bringen überhaupt Juden um. Insofern ist diese Debatte auch immer ein bisschen oder wird manchmal auch eine Scheindebatte, wo man eben gerade in Deutschland dann dazu neigt, auch deutsche Schuld zu relativieren, indem man betont, die anderen, die haben ja kollaboriert oder die Juden haben ja, um Essen zu bekommen, auch die Einheimischen misshandelt oder vielleicht sogar getötet.
Ja, klar. Ja, aber ich fand das gut, dass ich das einfach aufgeschrieben habe und hat mich nochmal zum Nachdenken gebracht, weil man natürlich aus so einer sicheren Retro-Perspektive auch dann das immer so einfach aufteilt, da sind die Bösen, da sind die Guten. Es ist ein Gesamtzusammenhang von einer solchen Gewalt, dass jeder, der sich darin bewegt und nicht einfach nur es erduldet, Teil von dieser unfassbaren Gewalt ist. Das bringt mich zum nächsten Thema, also Ghettoaufstand, Partisanenkampf, jetzt diese Aufstandsversuche in den Konzentrationslagern selbst, sehr beeindruckend, sehr bedrückend. Das musste ich in meiner kleinen Lesepause zwischendurch einlegen. Und ein Gedanke, der mir dabei kam, unglaublich, wie mutig und klug, gewitzt manche dieser Versuche waren, aber wie vollkommen vergeblich. Also diese überwältigende Vergeblichkeit. Das hat mich nochmal ein bisschen ins Grübeln darüber gebracht, dass ja manchmal heutzutage etwas leichtfertig von Widerstand geredet wird. So, warum haben die damals keinen Widerstand geleistet? Als ob das was Leichtes gewesen wäre. Zum Widerstand gehört doch auch, würde ich Sie fragen, dass er in diesem Fall im letzten nicht sinnlos, aber doch erfolglos war. Also nicht sinnlos, weil alleine die Erinnerung an diesen Widerstand sehr, sehr wichtig ist. Einige wenige hat er auch gerettet. Aber im Ganzen muss man sagen, Widerstand damals in einer Totalität von Gewalt hat wenig Aussicht auf echten Erfolg. Das gehört auch zu diesem Buch. Das macht es auch so schwer zu lesen.
Absolut. Ich glaube, wir müssen uns auch davor hüten, Widerstand nur vom Erfolg her zu denken. Denn in der Tat ist der allermeiste Widerstand völlig erfolglos, weil eben die Machtmittel auch so total asymmetrisch sind. Und das heißt natürlich auch, dass wir über vielen Widerstand auch gar nichts wissen können, weil er sofort niedergeschlagen wurde, weil vielleicht ein Ausbruchsversuch entdeckt wurde, bevor die überhaupt flüchten konnten, weil Widerstandskämpfer, potenzielle Widerstandskämpfer vielleicht nicht mal als Widerstandskämpfer, sondern einfach vorher erschossen wurden, vorher deportiert wurden, bevor sie irgendwas tun konnten. Über all diese Dinge wissen wir überhaupt nichts. Und auch das zeigt uns wieder, dass man nicht leichtfertig von einer Passivität reden kann, sondern vielleicht auch einfach sagen muss, wir wissen viel zu wenig über das Leben dieser 6 Millionen, die da ermordet wurden.
Kleines Gegengewicht zu der Erfolglosigkeit, die mich aber beim Lesen wirklich beschäftigt hat. Die nächste Stufe, ein Hauptwiderstand war bei der Fluchthelfen und bei Unterschlupfhelfen. Und da erzählen sie ganz tolle, sehr beeindruckende Geschichten, auch von jüdischer Selbstorganisation. Die ganzen Organisationen kannte ich alle, also weitgehend nicht. Also was für Gruppen es gab aus dem zionistischen und nicht-zionistischen Lager, wie jüdische Menschen sich selber unterstützt haben, wie sich eben auch jetzt nicht nur persönlich moralisch heldenhaft waren, sondern auch klug sich solidarisiert haben untereinander. Das hat mich sehr beeindruckt und hat vielen ja auch einen Weg eröffnet. Nicht bei weitem, nicht allen, aber doch bei vielen. Es gab so eine kleine Nebenbemerkung eher bei Ihnen, wo Sie sagen, also wo Sie auf dieses Thema eingehen und sagen, na, besonders wenig Hilfe haben Sie von Christen erfahren. Klären Sie mich darüber auf.
Na, also das eine ist, in welches Land schauen wir? Denn natürlich sind Möglichkeiten beispielsweise zur Flucht sind in Polen viel schwieriger, als wenn man in Frankreich lebt, wo man tatsächlich über die Pyrenäen gehen kann und versuchen kann, sich irgendwie durchzuschlagen. Und hier ist dann die Frage, wer denn dabei hilft. Und gerade bei Flucht und auch bei Versteck ist es im Grunde so, dass man sagt, man braucht Netzwerke dafür und es wird nicht gelingen oder nicht ausreichen, wenn das nur Juden untereinander machen. Die stoßen das an, die kümmern das, die kümmern sich drum, die zeigen dabei große Initiative, aber sie brauchen immer auch die Helfer. Und jetzt ist die Frage, wo man so hinschaut. Ich glaube nicht, dass ich geschrieben habe, Christen haben da besonders wenig.
Also eine Nebenbemerkung.
Ja, also wir haben zum, für die Niederlande können wir das zum Beispiel tatsächlich sehen. Da gibt es dann auch statistische Untersuchungen. Wer waren denn die Helfer? Und da sehen wir, dass die niederländischen Christen tatsächlich unterrepräsentiert sind und diejenigen, die man als Atheisten bezeichnen,
Sozialisten vielleicht?
Genau, die ja üblicherweise Atheisten dann sind, dass die eben mehr geholfen haben. Erklärungsversuche dafür gibt es. Der eine Erklärungsversuch wäre klassisch christlicher Antisemitismus, beziehungsweise vielleicht muss man es auch positiver erklären und zu sagen, die Sozialisten engagieren sich deswegen, weil sie sowieso im Untergrund auch eben aktiv sind, quasi schon ihre eigenen konspirativen Netzwerke haben, wohingegen, bei dem Beispiel Niederlande, wo wir tatsächlich den Unterschied auch sehen können, wo wir in den Niederlanden aber zum Beispiel sehen, dass die Kirche nicht in den Untergrund gezwungen ist. Natürlich hat die Kirche ganz normal existierende kirchliche Netzwerke. Das heißt aber nicht, dass man gleich aktiv wird und insbesondere Juden rettet, weil man halt vielleicht auch sagt, wir kümmern uns jetzt erstmal um unsere christlichen Mitbrüderinnen und Brüder und Schwestern und wir kümmern uns aber nicht um irgendwelche Juden, sollen die halt mal selber schauen. Und klar haben wir natürlich in Osteuropa auch dort noch mehr auch das Phänomen des klassisch christlichen Antisemitismus, wo man einfach sagt, die Juden das sind halt die Juden und die mögen wir sowieso nicht. Aber, und jetzt kommt das Aber, es gibt durchaus eben auch andere Beispiele. Es gibt in Polen die wirklich total interessante Geschichte von Sofia Kossak. Sofia Kossak ist eine sehr rechte Nationalistin und sie ist Katholikin und sie schreibt irgendwann 42 einen Protestbrief, der erscheint dann in der Untergrundpresse und da sagt sie sinngemäß, wir wissen, die Juden sind unsere Feinde, wir wollen die nicht hier, wir wissen, sie sind die Feinde des Polen und überhaupt, also die müssen hier raus, aber jetzt werden sie ermordet und da müssen wir trotzdem helfen. So kann christlicher Antisemitismus auch funktionieren. Insofern ist es auch immer, ihr müsst halt immer aufpassen, wenn man sagt, der Grund ist christlicher Antisemitismus. Ja, schon, aber das reicht normal nicht so als alleiniges Erklärungsmerkmal.
Ich mache jetzt mal, lass ein, zwei Stufen aus, die benenne ich nur. Also einmal beschreiben Sie auch sehr schön, eindrücklich, hat mich besonders berührt, wie auch religiöse Praxis, kulturelle Praxis, Form von Selbstbehauptung sind auch eine Art von Widerstand sein können, dass man einfach an der eigenen Identität, Tradition, Kultur festhält und sie feiert. Das kann schon etwas sein, was widerständig ist. Fand ich sehr schön, weil das oft so, weil es so pazifistisch ist, unter den Tisch fällt. Was mich besonders interessiert hat, und das müsste Ihnen als Historiker ja auch besonders nah sein, dass Sie auch beschreiben, Widerstand kann auch darin bestehen, das Unrecht zu dokumentieren. Und das sind ja, wenn man das jetzt mal hört, muss man sich vergegenwärtigen, wie gefährlich und mutig es ist, Unrecht zu dokumentieren in einer Totalherrschaft der Gewalt. War Ihnen das auch besonders nah oder hat Sie das angesprochen, weil das Ihre Kollegen sind?
Ja, genau deswegen und weil es natürlich auch diese Zeugnisse, die da gesammelt werden, sind natürlich auch schon für sich herausragend wichtige Quellen für den Holocaust. Also im Sinne von der erste Bericht eines Flüchtlings, der aus dem Vernichtungslager Kulmhof-Chrzemno kommt und er geht nach Warschau und er erzählt der dortigen Bevölkerung, schaut mal, im Westen von Polen gibt es systematische Massenmorde durch Gas. Und wir haben dieses Dokument und das ist für uns Historiker ist es ein Schlüsseldokument des Holocaust Und gleichzeitig steht dahinter natürlich auch noch diese Bewegung im Warschauer Ghetto, die gezielt versucht, an solche Informationen zu kommen und die aufschreibt. Und zwar nicht nur, damit dann Historiker das irgendwann anschauen, sondern weil sie versuchen, mit den Informationen ja auch ihre Mitbürger in den Ghettos zu warnen, also sie mit glaubhaften, glaubwürdigen Informationen zu versorgen. Es passiert hier ein Holocaust. Leute, wacht auf, ja, täuscht euch nicht über die Deutschen. Also wie es denen da im Westen Polens geht, so wird es auch bald zu uns kommen. Und dann machen sie natürlich noch weiter. Sie versuchen natürlich auch noch mit diesen Informationen an die Öffentlichkeit zu gehen. Das heißt, diese Informationen zusammen mit dem polnischen Untergrund in den Westen zu schmuggeln, damit das im Radio kommen kann und damit es vielleicht auch einen öffentlichen Prozess der Exilregierungen dagegen gibt. Also hier verbinden sich jede Menge Aktivitäten, die eben darauf hinauslaufen, diesen Massenmord nicht irgendwie unbekannt, ungesehen geschehen zu lassen.
Fand ich besonders beeindruckend, mutig, strategisch klug, zugleich aber auch in großen Teilen vergeblich, jedenfalls für die unmittelbare Gegenwart. Wo es sich erhalten hat, ist es für Sie als Historiker eine großartige Quelle und dann können Sie das auch nochmal anders beschreiben und berichten. Letzte Frage zum Buch und dann habe ich noch ein, zwei Anschlussfragen. Mir fiel das Lesen einerseits schwer und andererseits leicht. Leicht, weil ich es wahnsinnig interessant fand, vieles Neues gelernt habe, Dinge, an die ich nie gedacht habe, mir überhaupt zur Kenntnis gebracht habe. Viele sehr eindrucksvolle Personen kennengelernt. Sie erzählen von einzelnen Menschen. Das bleibt nicht abstrakt. Wie ist es Ihnen mit dem Schreiben gegangen? Haben Sie Pausen gebraucht manchmal oder sind Sie so im Thema drin, dass Sie eine genügend professionelle Distanz haben, um so ein Buch, es ist auch sehr gut geschrieben, man kann es wirklich gut lesen, dass Sie das so zu Papier gebracht haben?
Also tatsächlich war es ein Buch, das ich leicht geschrieben hat, weil man am Ende ja Geschichten erzählt, die wie soll ich sagen? Also natürlich ist das alles der Holocaust. Vieles ist nicht erfolgreich. Die Leute werden hingemordet. Aber man erzählt eben tatsächlich über heldenhaftes Verhalten, über altruistisches Verhalten, über Rettungsgeschichten, darüber, wie den Tätern etwas entgegengesetzt wird, wie sie ausgetrickst werden. Und ich sage mal so, das ist innerhalb des Feldes des Holocaust, würde ich sagen, ist es sogar noch ein Thema, was irgendwie noch positiv vielleicht ist. Ja. Also ich habe auch ein Buch über die Vernichtungslager der Aktion Reinhardt geschrieben. Da sieht das ganz anders aus. Also da beschreibt man dann halt die konkreten Abläufe des Massenmords. Das ist schon nochmal eine andere Kategorie dann.
Wie jetzt zwei Anschlussfragen, einmal mit Blick auf Deutschland. Wir erleben doch zunehmende Geschichtsvergessenheit, wir erleben einen massiven Rechtsruck, wir erleben, dass Antisemitismus sich unterschiedlichen Gruppen einfach breit macht. Wir erleben auch eine gewisse Ermüdung vielleicht im Gedenken. Gibt ja so den Spruch Holocaust, ist jetzt überforscht, nur als Forschungsfeld gibt das nichts mehr her. Wie erleben Sie die Aufnahme Ihres Buches? Jetzt ist es ja ein gutes halbes Jahr auf dem Markt. Wie sind die Reaktionen? Was haben Sie mitbekommen? Wie sind die Reaktionen auf das Buch?
Also die Reaktionen sind sehr positiv. Ich habe viele schöne Rezensionen gekriegt, auch in der Tagespresse. Also die großen Zeitungen haben das besprochen, der Deutschlandfunk. Ich habe jede Menge Anfragen auch für Lesungen in Deutschland. Also ich muss inzwischen schon ablehnen, was einfach auch zu viel ist. Über den Verkauf kann ich noch nichts sagen. Die Zahlen kommen erst Ende des Monats. Ich weiß aber, dass es zum Beispiel eine Ausgabe der Landeszentralen für politische Bildung und auch eine Ausgabe der Bundeszentrale für politische Bildung gibt. Also das heißt, Das Buch wird gelesen. Es gibt jetzt eine polnische Ausgabe, es gibt eine französische Ausgabe. Also läuft eigentlich super. Und die Reaktionen sind auch insofern schön, weil man mir sagt, es ist halt mal eine andere Perspektive und das ist so eine Perspektive, die uns in Deutschland auch fehlt. Und das ist ja genau das, warum ich das Buch auch geschrieben habe, weil ich gesagt habe, es ist eine Perspektive, über die wir zu wenig nachdenken und die, glaube ich, auch wichtig ist in unserem allgemeinen Diskurs, sei es jetzt der Antisemitismus, sei es der Umgang auch mit der eigenen Vergangenheit, dass man sagt, hier müssen die Opfer des Holocaust nicht nur als 6 Millionen Tote betrachten, sondern wir müssen sie als Menschen sehen, die ganz normal menschlich handeln, die verzweifelt sind, die darauf reagieren, die ihre eigene Initiative zeigen, die was machen und deren Reaktionen eben auch menschlich sind. Also sie bleiben menschlich. Sie sind eben nicht bloß ein Toter.
Oder ein Lamm.
Oder ein Lamm, genau, richtig.
Beim Lesen habe ich, das lässt sich gar nicht vermeiden, angesichts der Weltlage, immer auch an Israel von heute gedacht. Nun sind Sie Historiker, da will ich Sie jetzt nicht aufs Glatteis führen, aber vielleicht können Sie zu meiner Assoziation was sagen. Gerade der Rechtszionismus, wenn man das mal so kategorieren will, lebt natürlich ganz besonders auch aus bestimmten Widerstandstraditionen. Es hat revisionistisch-zionistische Widerstandsbewegungen gegeben. Die waren auch gar nicht so erfolglos, weil sie natürlich einen starken Zusammenhalt hatten, auch eine strategische Idee, wo es längst gehen sollte. Die haben dann in Israel in Teilen, vor allem im Likud, auch eine politische Macht erfahren. Benjamin Netanyahu kann man in dieses Feld einziehen. Also ohne jetzt allzu glatt wirken zu lassen. Aber als ich dieses Buch gelesen habe und mir versucht habe, wie es einem ergehen mag, wenn die Grunderfahrung, nicht nur eine Stimmung, sondern die Grunderfahrung ist, wir sollen getötet werden, niemand wird uns helfen, es kommt keine Hilfe von außen, wir müssen uns alleine verteidigen mit den Mitteln, die wir bekommen. So, das ist natürlich, wenn man es vor diesem Kontext sieht, auch einleuchtend. Wenn es auf Dauer zu so einer politischen Haltung wird, denkt man sich, oh Gott, wie soll das werden? So will ich jetzt von Ihnen keine letztgültige Antwort über den Gaza-Israel-Konflikt. Aber wie würden Sie mir erklären, wie sozusagen die Langzeitwirkung von solchen Widerstandserfahrungen, die ja dann wiederum auch klar unter sich sehr, sehr unterschiedlich sind und so, aber ob es da so eine Spur gibt in Israel, die ich jetzt nicht kenne, wie würden Sie das selber einschätzen?
Na, ich glaube, dass der Widerstand einfach sehr leicht auch politisch instrumentalisiert wird, auch politisch instrumentalisiert wurde damals, genauso wie auch die allgemeine Erinnerung an den Holocaust natürlich instrumentalisiert wurde und instrumentalisiert wird. Und da sieht man natürlich auch Veränderungen, also seit 1945 muss man im Grunde sagen, wie heute, bis heute. Und selbstverständlich ist der Holocaust, der in Israel natürlich zum Staatsverständnis gehört, auch wenn wir uns anschauen müssen, dass natürlich viele israelische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, also auch die jüdischen, da keinen unmittelbar familiären Bezug haben, weil sie eben aus sephardische Juden sind, also das heißt gar nicht in Gebieten, die von den Deutschen lebten, in Gebieten, die von den Deutschen besetzt wurden, bevor sie nach Israel kamen, ist es trotzdem etwas, was sich im Staatsverständnis wiederfindet. Und da ist natürlich die Wehrhaftigkeit etwas, das zentral für dieses Staatsverständnis ist und wo es natürlich auch darum geht, dass man sagt, wir müssen auch schon jedes Anzeichen von Schwäche müssen wir verhindern. Und es ist völlig klar, wenn wir jetzt, also ohne über den Gaza-Krieg reden zu wollen, aber jetzt muss ich vielleicht doch was dazu sagen, in dem Moment, wo es also einen massiven Angriff, einen Überfall der Hamas gibt, ist natürlich in Israel der Kontext, in den es gestellt wird, so jetzt werden hier Juden wieder massakriert, wie können wir angemessen überhaupt reagieren? Und im Grunde, egal wie man reagiert, wird es immer historisch kontextualisiert. Also wenn man in Anführungszeichen nichts tut, dann heißt es, das ist die Passivität. Wenn man einen massiven Gegenschlag startet, dann ist es die Stärke zeigen, wie der Widerstand und eben nicht mehr so passiv sein. Das wird ständig mitgedacht. Und natürlich wird der Widerstand da vereinnahmt. Übrigens, interessante Parallele, das wird er ja in, also auch der deutsche Widerstand wird in Deutschland vereinnahmt. Und es ist ja ganz interessant zu sehen, wie also der 20. Juli erstmal von den Konservativen nach dem Krieg rundheraus abgelehnt wird, als im Grunde Vaterlandsverräter, was auch immer. Das verändert sich, der kommt dann an und der Widerstand wird angenommen, wird auch von den Konservativen angenommen, dann wird dieser Diskurs erweitert und man bezieht auch sozialdemokratischen, gewerkschaftlichen, kirchlichen Widerstand. Irgendwann dürfen dann sogar die Kommunisten als Widerstandskämpfer dabei sein. All das ist umstritten und inzwischen sind wir so weit, dass die AfD irgendwie sagt, ja, Stauffenberg war ja eigentlich einer für uns, weil er hat gegen die illegitime Regierung gekämpft und genauso wie Hitler damals illegitim war, ist es heute die Regierung von Angela Merkel, Olaf Scholz, Friedrich Merz. Es ist diese Instrumentalisierung, die findet ständig statt. Aber das sind nationale Heroen und sich auf die zu beziehen, ist für einen Teil der Anhängerschaft, egal ob in Deutschland oder in Israel, immer attraktiv.
Stefan Lehnstedt, Der vergessene Widerstand, Jüdinnen und Juden im Kampf gegen den Holocaust, ist erschienen bei C.H. Beck in einem sehr schönen, auch schön gemachten, gebundenen Buch mit Bildern, reich auch illustriert. Günstiger kann man es bekommen bei der Bundes- und bei den Landeszentralen für politische Bildung. Das ist ein Adelsschlag ganz eigener Art. Und dann ist das sehr günstig zu erwerben. Das ist dann nicht so eine schöne Taschenbuchausgabe, aber erfüllt den Zweck und erreicht viele Menschen. Ganz toll. Das ist Ihr Buch. Jetzt fällt mir ein als Schlussfrage. Fällt Ihnen ein Buch ein, jetzt habe ich Ihr Buch so schön empfohlen, ein anderes Buch eines anderen Menschen, sagen, das sollte man mal lesen. Kann zu dem Thema sein oder auch ganz anders. Haben Sie eine kleine Buchempfehlung für die Zuhörerinnen und Zuhörer?
Also um in meinem Feld zu bleiben, ich finde sehr schön, dass letzte Buch, das Andrea Löw geschrieben hat, über Deportationen von deutschen Jüdinnen und Juden, die in die Vernichtungslager transportiert werden. Kann ich sehr empfehlen, weil sie die Wahrnehmung dieser Leute so toll rekonstruieren kann. Was bedeutet es jetzt hier in den Osten verschickt zu werden? Ist auch etwas, worüber wir eigentlich viel zu wenig gewusst haben, bis sie dieses tolle Buch geschrieben hat.
Vielen herzlichen Dank, lieber Lehnstedt.